Dim-di-dum-di-dum, nah genug. Da sind wir wieder. Das ist jetzt quasi die zweite Folge des Podcasts mit den beiden Lütes. Also mit zwei Lütes morgen. Wir fangen im Prinzip an, auch wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und das heißt für uns auch, dass wir uns vor allen Dingen schon mal bedanken wollen, vor allen Dingen bei den Freunden und sonstigen HörerInnen fürs Zuhören zum einen und dann aber auch für die zahlreichen Konversationen, die sich an die Folge irgendwie doch angeschlossen haben, und die meisten davon waren relativ positiv. Und für mich war das ein schöner Effekt der ersten Aufnahme, dass man darüber in so ein Gespräch gekommen ist, im Prinzip auch mit Leuten, mit denen ich länger nicht geredet habe, und dass das nicht nur so eine Einseitigkeit hat, wie ja eigentlich so ein Podcast normalerweise haben würde, qua Aufnahme. Also das hat mich sehr gefreut zum einen. Das Zweite, was man sagen muss, ist, dass, wenn es natürlich so weitergeht, dann gehen die Team Rudolf T-Shirts schon bald in den Druck. Denn das scheint beim letzten Mal schon so gewesen zu sein, dass zumindest von den Leuten, die sich geäußert haben, viele von Rudolf überzeugt worden sind oder sich Rudolf noch näher gefühlt haben, nah genug quasi. Und die Team Martin T-Shirts, die werden dann verschoben bis auf Weiteres, der Druck davon.
Ja, vielleicht ab dieser Folge sieht das vielleicht schon ganz anders aus.
Ne? Genau, und das ist ein guter Übergang, denn diese Folge wollen wir so machen. Also wir wollen auch in Aussicht stellen, dass natürlich die Themen, glaube ich, auch unterschiedlich kontrovers sein werden, vielleicht auch unterschiedlich deutlich generationell brechen quasi oder abhängig sind von der Zugehörigkeit zur Generation. Und wir wollen aber das eben unterschiedlich gestalten. Das heißt, es wird Folgen geben, wo das doch deutlicher nochmal so ist, die wir auch schon jetzt uns vorgenommen haben. Und diese Folge, glaube ich, oder gehe ich jetzt davon aus, wird vielleicht ein bisschen weniger kontrovers sein, hoffentlich trotzdem unterhaltsam. Und damit sind wir schon beim Thema, denn wir wollen, wir haben hier nichts groß vorbereitet, denn wir wollen schön authentisch bleiben, ne? Authentisch sein, das ist so die Idee dahinter. Und das ist gleichzeitig unser Thema. Ja. Wenn ich den Vater da richtig verstanden habe, dann würde der heute gerne über Authentizität reden.
Also mit dir, nicht? Ja, also nicht hauptsächlich selber. Ja. Ich will auch gerne sagen, warum ich das gerne machen würde. Also zunächst mal eine Vorbemerkung zu deiner Vorbemerkung.
Wir machen 13 Vorbemerkungen.
Nein, wir machen... Nee, ich mache jetzt heute nur ein oder zwei. Also mit Team Rudolf, das sehe ich so. Ich habe halt beim letzten Mal eine Position vertreten, die sehr moderat ist. Und moderate Positionen kommen immer besser an als so etwas extremere Positionen. Und heute, meine ich, vertrete ich aber bezüglich Authentizität eine Position, die nicht so volkstümlich ist, und deshalb könnte es sein, dass das mit dem T-Shirt-Druck dann wieder zurückgeschraubt werden muss. Also zunächst mal, ich werde die ganze Zeit nur von Echtheit reden, weil ich Sorge habe, dass ich sonst immer Authentizität nicht richtig rauskriege. Außerdem habe ich nachgeguckt, das ist die einzige Vorbereitung, was es wirklich heißt. Es heißt Echtheit. Es heißt Echtheit. Und mein erste...
Ist das, wo kommt denn das her?
Griechisch. Authentikos und auch lateinisch Authentikus. Ja, ist beides echt. Mein erster Fokus liegt auf die Echtheit bei Personen. Mhm. Und ich bin darauf gekommen, weil in verschiedenen Zeitschriften in letzter Zeit sehr viel darüber geredet und geschrieben wird, dass in unserer Kultur gerade Authentizität, also Echtheit, eine Forderung ist, die man erhebt, oder Erwartungen an sich selber, dass man authentisch ist. Und das finde ich zwar sehr sympathisch auf den ersten Blick, aber ich habe zwei Fragen dazu. Nämlich die eine Frage ist, ob denn Menschen in aller Regel überhaupt authentisch sein können und authentisch sein wollen. Und das Zweite ist, ob es überhaupt wünschenswert ist, dass Leute besonders authentisch ist. Und ich habe dazu rasante Thesen, aber die werde ich jetzt noch nicht ausplaudern.
Na gut, okay, dann würde ich vielleicht auch gleich meine 2 Cents, sagt der Amerikaner, oder meinen Senf dazugeben. Und zwar auch nochmal, was mich sozusagen an dem Thema kitzelt oder wie ich zu dem Thema komme. Und das ist halt, für mich ist die tatsächlich auch die sinnvollste Unterscheidung, glaube ich, die zwischen der individuellen Bedeutung, der persönlichen Bedeutung von Echtheit, was ich für eine eher philosophisch oder psychologisch therapeutische Frage halte, zu der ich mich auch allenfalls als lebender Laie äußern kann, sozusagen. Da bin ich gespannt, was du dazu eben zu sagen hast und für Thesen vertrittst. Und das andere ist tatsächlich, greift das auf, was du auch eingangs direkt gesagt hast, nämlich die Frage der Bedeutung von Authentizität in gesellschaftlichen Diskursen unserer Zeit. Du hast ja von Zeitschriften gesprochen, und da ist natürlich tatsächlich die Frage, wie für mich immer die Frage gewesen, als jetzt Kulturwissenschaftler, wie die Forderung nach Authentizität zusammenhängt mit der Medien, was wir Medienökologie nennen, oder der Medienlandschaft, in der wir uns gerade befinden. Weil ich glaube, dieses Begriffspaar Medialität und Authentizität, das ist nicht leicht zusammenzudenken, aber das ist genau das, was da passiert.
Also diese
Forderungen nach Echtheit, glaube ich, die sind schon irgendwie gekoppelt an ein Bewusstsein davon, dass Echtheit immer in den Momenten schwieriger ist, wo Medien, und da müssen wir vielleicht auch drüber reden, was wir damit meinen, aber wo Medialität eine Rolle spielt.
Gut.
Also das ist so gesellschaftlich versus Individuum im Prinzip so ein bisschen die Frage von Authentizität. Ne? Ja,
da muss ich mich auf deine Führerschaft verlassen, aber etwas dazu sagen kann ich ganz sicher. Ich habe auch noch eine andere Perspektive, die knüpft dann an unser erstes Podcast, nämlich authentisch wird ja auch verwendet bezüglich Kulturprodukten. Nicht?
Genau.
Ein Shakespeare-Drama ist authentisch, so wie er es, oder ja, genau, wie es damals eben uraufgeführt worden ist, wird aber heutzutage fast nie so auf der Bühne präsentiert. Mhm. Die Frage ist, würde es Sinn machen, bezüglich solcher klassischer Texte Authentizität einzufordern.
Ja, genau. Ja.
Aber das ist ein Nebenprodukt. Das ist, ich will jetzt mal lieber anfangen mit dem, was mich so umtreibt. Und das ist, nehmen wir mal an, da ist irgendein Charakter, den ich jetzt nicht im Einzelnen beschreiben will, aber da ist irgendjemand, der sehr unsympathische Meinungen hat. Mhm. Über andere Gruppen von Menschen. Mhm. Wenn man jetzt von dem erwarten würde, er solle bitte authentisch sein, das würde doch in meiner naiven Interpretation heißen, er soll möglichst überall und möglichst jederzeit unverstellt zum Ausdruck bringen, was er so denkt.
Mhm.
Das ist auf die Dauer eine sehr schwere Belastung für die gesamte Umwelt. Und insofern habe ich folgende Vorstellung. Das Ideal, das mit dem Begriff Authentizität angesprochen ist, setzt entweder voraus, dass alle Menschen, die an diesem Diskurs beteiligt sind, im Grunde genommen sympathische Menschen sind und sympathische, sozialverträgliche Einstellungen präsentieren. Oder aber alle Menschen in diesem Diskurs sind so hart im Nehmen, dass sie jede Frechheit und jedes Vorurteil und jede Bosheit gelassen hinnehmen.
Ja.
Weder das eine noch das andere ist in unserer Kultur aber realisiert. Ja. Und ich persönlich meine auch, dass wir im Augenblick gar nicht in die Richtung gehen, dass wir uns besonders abhärten wollen, sondern eher in die Richtung, dass wir unsere, haben wir ja drüber gesprochen, unsere Empfindlichkeiten kultivieren. Und deshalb scheint mir diese Forderung sozusagen im Gegensatz zu den eigentlich herrschenden kulturellen Tendenzen zu sein. Nämlich, wenn ich sage, sei authentisch, sage ich impliziert, sag mir alles, was du wirklich über mich denkst. Das wollen wir eigentlich nicht. Und ich jedenfalls glaube, In meinem ganzen Leben habe ich überwiegend Leute kennengelernt, die, um sich und andere zu schonen, nicht ganz so authentisch waren. Und das hat für mich auch ein gewisses soziales, wie soll man sagen, eine soziale Bedeutung.
Ja, ich finde, genau, ja, das, ich kann das total nachvollziehen. Für mich ist da vielleicht ein bisschen die Frage auch eine der Dimension dessen, was du da das Soziale nennst. Also, weil die Frage ist natürlich, wenn man, also ich glaube, Sozialwissenschaftler sind sich ja, wir sind ja alle einer Meinung, dass sozusagen unser Selbst nicht im eigentlichen Sinne echt ist, sondern im besten Fall echt sein kann für eine bestimmte soziale Situation.
Gut, also ne? Es geht um das Rollenverständnis.
Genau, sozusagen ja. Um das Rollenverständnis, ne? Dass wir halt natürlich in sozialen Situationen gewisse Rollen annehmen, und ich glaube, das ist ja, das hängt ja mit dem zusammen, was du gerade gesagt hast, nämlich dass die natürlich abhängig sind auch von sozusagen den Erwartungen, die diese spezifische soziale Situation stellt, und auch die zum Beispiel an ihr beteiligten sozialen Akteure in dem Moment. Und dann ist aber natürlich immer noch so ein bisschen die Frage, wie sich das dann gestaltet, jetzt in zum Beispiel einer Partnerschaft oder so, ja. Wenn man Leute kennt, wo man jetzt mal davon ausgehen würde, dass die einzige soziale Situation, aber das ist eben spannend, was du dazu sagst, das ist, glaube ich, eine philosophische Frage im Prinzip, ob man auch da tatsächlich authentisch ist oder man selbst da natürlich die Rolle desjenigen spielt, der ein guter Partner zum Beispiel sein will. Ne? Das ist halt so die Frage. Und das da ist dann Problem. Auch so ein bisschen die Frage, was von beidem wünschenswert ist. Und ich glaube, das Beispiel, was du jetzt genannt hast, also wenn jemand, also klar, ich teile die Einschätzung total, ne? Wir sind eben nicht nur alle sympathische Leute und wir treten auch nicht nur sympathische Meinungen. Und oft genug halten wir die auch zurück und tun das so aus gutem Grund. Die Frage ist natürlich, gibt es sowas wie auch Echtheit? Also das wäre sozusagen die Frage, die Echtheit eines Charakters. Und ist das dann zum Beispiel auch wünschenswert in so romantischen Partnerbeziehungen oder so?
Gut. Ja, also finde ich einen guten Ball, den du da mir zuspielst. Also, ich teile diese soziologische These, dass wir immer nur in bestimmten Rollen agieren und dass wir uns den Rollen gemäß verhalten. Dann ist die Frage, wer ist das, der diese Rollen spielt? Mhm. Und das Modell ist ja der Schauspieler. Mhm. Ja, der Schauspieler nimmt verschiedene Rollen an und dann tritt er aus der Rolle raus.
Genau,
und das ist authentisch ist er eigentlich dann, wenn er gerade nicht auf der Bühne ist.
Genau, also Frontstage, Backstage.
Jetzt ist also die Frage, die du mir gestellt hast, auch so zu beschreiben, sind wir jemals nicht auf der Bühne?
Genau, das wäre
Und wenn wir sozusagen privat sind, sind wir dann nicht auf der Bühne. Mhm. Und da habe ich Zweifel. Also ich glaube, dass wir uns immer auf Bühnen befinden und dass wir deshalb immer irgendwelche Rollen spielen. Mhm, klar. Wir spielen zum Beispiel den romantischen Liebhaber, den Vater, den jungen Familienvater oder den Lehrer oder den politisch Interessierten, Parteimitglied oder Mitglied einer Gemeinde oder eines Kaninchenzuchtvereins oder irgendwas oder einer Bläserkapelle.
Klassiker, beides Klassiker.
Ja, da siehst du, da verrate ich mich immer mit solchen. Das ist ganz gefährlich, wenn ein Philosoph anfängt, Beispiele zu geben, dann wird das immer ein bisschen unangenehm. Also, ich glaube, dass es eine Fiktion ist, dass man jenseits bestimmter Rollen agieren könnte. Was man dann noch sinnvollerweise erwarten kann, ist, dass man erstens reflektiert, dass man sich in einer Rolle befindet, und zweitens, dass man gewissermaßen nicht im Vorgriff auf das, was andere von einem erwarten oder was wir meinen, dass sie von uns erwarten, wichtige Haltungen oder Einstellungen versteckt. Mhm. Also gewissermaßen eine Art reduzierte Unwahrhaftigkeit. Mhm. Ja? Mehr kann man nicht erwarten. Auch in einer noch so gut funktionierenden romantischen Beziehung gibt es auch Dinge, die man vielleicht ganz gerne mal sagen würden, würde, wo es sich aber zunächst einmal nicht empfiehlt, das zu sagen. Und man würde dann am besten abwarten, bis sich mal eine solche Situation ergibt. In dem Moment wäre es authentisch zu sagen, was ich jetzt gerade über dich denke, ist das Folgende. Ja? Aber da bin ich viel zu pragmatisch. Da denke ich, wozu soll man Porzellan zerschlagen, wenn sich vielleicht später mal eine Gelegenheit ergibt, das in harmloserer Weise zu präsentieren.
Ah, okay, interessant. Ja.
Also noch ein Satz dazu. Ich glaube also nicht, dass es gibt ja die Fiktion, man könnte den Menschen als jemanden beschreiben, der viele Rollen spielt, aber auch irgendwo keine. Mhm. Ja gut, ich glaube schon. Es gibt eine einzige Situation, in der wir keine Rollen spielen. Und da bin ich auch immer überrascht, was mir da passiert, nämlich wenn wir träumen, also im Schlaf.
Ja, ja.
Im Schlaf kontrollieren wir uns nicht.
Ja, ja.
Sonst kontrollieren wir uns immer.
Okay. Ja, ja,
ja. Und insofern, ich glaube nicht an... ich glaube daran, dass es ein Streben nach Echtheit geben kann und geben soll, aber man soll da keine großen Illusionen
haben. Also dann ist dann die Echtheit überhaupt ein Wert dann sozusagen und wäre es dann zum Beispiel, könnte man das, du sprichst ja immer so gerne von Fragen des Maßes, ne?
Ja.
Das ist ja sozusagen deine philosophische Position, glaube ich. Ist es dann eine Frage des Maßes, des Versuchs, des ernsthaften Versuchs, dahingehend authentisch zu sein? Also ist das sozusagen, wenn man sich jetzt vorstellt, wie ist man die beste Version von sich als Partner?
Ja.
Ne? Auch da ist, glaube ich, die große Herausforderung immer die zwischen der Nähe zu sich selbst und dem Ernstnehmen des eigenen und bei gleichzeitigem Erkennen und Ernstnehmen der Bedürfnisse des anderen, des Partners.
Das ist das Problem.
Und da ist eben die Frage, ist es dann aber erstrebenswert, sozusagen so nah wie möglich an dem zu sein und so nah wie möglich nach dem zu handeln, wie man sich in dem Moment authentisch empfindet? Oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, ist
das
also, der Wert? Hast du mich auch schon wieder erwischt? Nicht? Hm. Natürlich. Also ich habe da diesen Lieblingsgedanken, dass es darauf ankommt, nicht Perfektion zu erreichen, sondern das sinnvolle Maß zu verwirklichen. Und das gilt auch bezüglich Echtheit. Und dazu muss man lernen, im Laufe eines Lebens muss man lernen, das beurteilen zu können. Also ich glaube wirklich, die wichtigste intellektuelle Begabung, die Menschen in sich entwickeln sollten, ist Urteilsfähigkeit.
Okay.
Und Urteilsfähigkeit heißt, einschätzen zu können, was in einer bestimmten Situation angemessen ist. Ja, da haben wir jetzt ein Nebengeräusch.
Warte, ich mach mal Pause. Ja, kommt eine neue. Achso, der macht aber trotzdem da weiter.
Das ist doch schon mal,
ja, genau. Also das war gerade sehr authentisch. Wir haben ja authentisch jemanden, der im Hof bohrt und waren uns nicht genau sicher, wie laut man das hört. Konnten das jetzt nicht ganz genau feststellen, werden das dann bei der finalen Aufnahme, wenn ich die Datei versuche, ein bisschen zu säubern, werden wir es sehen. Aber du warst bei deiner wichtigsten intellektuellen Fähigkeit und das war Urteilskraft, glaube ich.
Ja, genau. Ja, also hatte das auch schon erläutert. Also in diesem Zusammenhang heißt das, dass man in sich die Fähigkeit ausbilden muss, zu beurteilen, einschätzen zu können, was für ein Maß an Echtheit in bestimmten Situationen sinnvoll ist und was nicht. Dass wir also nicht sagen, ich will auf jeden Fall echt sein, ich will auf jeden Fall authentisch sein und koste es, was es wolle. Und das kann je nach Situation unterschiedlich sein. Was ich als Beispiel nehmen will, ist, es gibt Grenzen, wo ich sagen würde, das ist offensichtlich, selbst für eine nicht ausgebildete Urteilskraft, klar, dass hier Authentizität zerstört wird. Wenn ich zum Beispiel jemandem begegnen würde, der AfD-Positionen vertritt und ich nicke die ganze Zeit, ja, da hast du auch recht, ja, Das wäre ja eine faustdicke Lüge. Mhm. Und dann würde ich sagen, da kann man auch nicht sagen, na, da habe ich Rücksicht genommen auf die Empfindlichkeit dieser Seele. Da ist aus meiner Sicht einfach kein Spielraum mehr. Es gibt Forderungen an Aufrichtigkeit, die durch diese Art von Rücksichtnahme auf das rechte Maß nicht ausgehebelt werden können.
Okay, ja, das leuchtet mir total ein. Ich glaube eben auch, das ist auch, also, glaube ich, ein Beispiel, was auch natürlich in der Kulturwissenschaft relativ weit verbreitet ist, natürlich dieses ein Stück weit naiv ist, dass wir jeweils sozusagen ganz authentisch agieren in der Welt. Das sieht man schon daran, wie viele Themen so schamhaft sind oder mit so viel Scham besetzt sind, dass man sie nicht thematisiert und dass man sie auch, also das psychoanalytische Argument ist ja da so ein bisschen, oder das postpsychoanalytische Argument ist ja so ein bisschen das dazu, was man alles ausblendet, wenn man jemanden kennenlernt. Ja. Also sozusagen, welches Wissen über die Körperlichkeit des anderen zum Beispiel wir überhaupt immer ausblenden, wenn wir Menschen begegnen. Also wir stellen uns eben Menschen nicht ständig dabei vor, wie sie aufs Klo gehen, wie sie an gewissen Körperstellen riechen und so weiter und so fort, obwohl wir das natürlich eigentlich wissen, dass das sozusagen ein Teil zu der Echtheit dieses Menschen irgendwie dazugehört. Und das ist ja auch, da merkt man immer schon, da kommt man in so Bereiche, wo man ja auch in Partnerschaften, gibt es ja so eine, auch eine Debatte da über Grenzen, die ja auch viel mit Authentizität zu tun haben. Also geht man mit dem Partner ins Badezimmer, wenn der jetzt ein großes Geschäft verrichtet und so. Daher glaube ich, das ist ja im Prinzip ein verwandter Bereich, wo man sich im Prinzip die Echtheit, der Echtheit des anderen bewusst ist, aber die sozusagen dann noch so ein bisschen ausklammert und in den Raum so des Fantastischen oder des Fiktionalen so ein bisschen, ne? Eben dort belässt einfach. Also insofern, das leuchtet mir alles ein und das ist auch tatsächlich ein Beispiel, was man glaube ich immer relativ gut bringen kann in den Kontexten, wo das kulturwissenschaftlich relevant ist. Du hast jetzt ja gerade schon so und hast ja auch eingangs mal gesagt, die Zeitschriften und jetzt gerade mit der AfD, die politischen Positionen, und es scheint mir zumindest, dass ein Stück des politischen Potenzials und der politischen Wirksamkeit dieser Bewegungen, man muss jetzt gar nicht von mir aus spezifisch über die AfD reden, ich glaube, es ist ja schon letztes Mal klar gewesen, dass wir beide nicht so jetzt sympathisieren mit den Positionen der AfD, aber wenn man sich so diesen doch ja bemerkenswerten Zuspruch dieser neueren rechten Bewegungen, kann man ja sagen, eigentlich in der westlichen Welt anguckt, dann ist ja, glaube ich, ein Zugpferd der politischen Position, so dass denn eine ist, ist ja tatsächlich der Authentizität, ne, der Echtheit, des sozusagen des unverblümten Wortes, der Gegenrede, der starken Rede, und das einfach, das wird man ja noch so sagen dürfen, so als vielleicht eine Möglichkeit, so verschiedene Positionen der AfD oder dieser neuen Rechten halt zu zusammenzufassen.
Ja, also da meine ich, muss man folgendes bedenken. Aus der Tatsache, dass ich Vorbehalte habe gegenüber einem gegenüber einem ungebremsten Streben nach Authentizität resultiert auch, dass ich eben meine, die öffentliche Rede habe gewisse Werte einzuhalten. Mhm. Und dazu gehört, dass man den Gesprächspartner in jeder Situation, auch in einer politischen Debatte, in seiner persönlichen Würde nicht herabsetzt. Und dass man auch über Personen, die nur Gegenstand einer Rede, einer Debatte sind, nicht in ihrer Würde herabsetzt. Also man redet in einer politischen Debatte nicht abfällig über Gruppen und Individuen, sondern allenfalls kritisch. Aber das ist sozusagen noch ein anderer Aspekt. Mhm. Nicht? Da geht es um die Rhetorik. Mhm. Die Rhetorik. Und da bin ich persönlich nun sehr vorsichtig. Mhm. Ja, ich versuche immer sehr sanft zu formulieren, sehr unaggressiv zu formulieren. Und deshalb sehe ich die Entwicklung unserer öffentlichen Debatte mit Irritation. Mhm. Auf der einen Seite nämlich gibt es diese Neigung zur Grobheit und auf der anderen Seite gibt es die Forderung, möglichst gar nichts zu sagen, was auch nur missverstanden werden könnte. Da würde ich sagen, in meiner Position ist nur im konkreten Kontext genau zu beschreiben. Ich weiß dann keine allgemeine Regel zu
formulieren. Okay, das ist interessant. Ja, ich frage mich immer, wo die Grenzen dessen sind, was du gerade beschreibst. Also zum einen dieser Praxis, ich nenne es jetzt mal die sanfte Rede, einfach weil du es so genannt hast, und die sanfte Gegenrede. Ich habe immer das Gefühl, die stößt halt genau da an diese Grenzen, wo der Gegner diese Spielregeln nicht selber einhält. Der Debattengegner selber stark aggressiv, herabwürdigend argumentiert. Wenn man den dann immer mit der sanften Rede begegnet, da glaube ich, sehen wir genau das, was gerade passiert. Dann erstärkt das einfach diese Position und macht sie so deutlich und für manche Leute, glaube ich, so verführerisch, so kraftvoll. Ich denke da besonders auch über eine gewisse Form von Männlichkeit, junge Männer, die sich vielleicht dazu hingezogen fühlen zu dieser Art von starken Rede. Und da frage ich mich doch, ob man nicht, ja, ich weiß nicht, ob aggressiv der richtige Ton ist, aber dass man doch irgendwie entweder irgendwie anders damit umgeht, dass diese Leute ja auf eine entwürdigende Art und Weise nicht nur mit Debattengegnern reden, sondern auch über Gruppen. Das ist so das eine vielleicht. Und das andere, wo das, glaube ich, für mich die Frage des Authentischen tatsächlich, was ich damit meinte oder wo das eine große Rolle spielt, ist, glaube ich, tatsächlich bei diesem Eindruck, den Teile der Bevölkerung eben haben, über die Politik als medialen Betrieb oder über die Politik als Gesellschaftsbetrieb, der eben unecht ist. Und ich glaube, diese Skepsis gegenüber dem politischen Betrieb, die hat es sicherlich schon länger und immer gegeben. Ne?
Das glaube ich auch.
Aber die tatsächlich, glaube ich, sind diese Tendenzen der Professionalisierung und der Medialisierung der Politik, die für, glaube ich, für uns alle offensichtlich sind. Also man muss professionelle Politikberatung, professionelle Imageberatung, Imagepflege und so weiter und eben Medienberatung, Medientraining und so. Dass wir alle um diese Praktiken wissen und das sozusagen bei gewissen Bevölkerungsteilen halt dazu führt, dass sie eine vielleicht latente Skepsis sehr stark bestätigt sehen gegenüber diesen Leuten, die sich halt der Politik als Betrieb verschrieben haben und die dann sagen in den Vordergrund stellen, die Leute sind eben nicht authentisch, sondern ganz bewusst nicht authentisch und kümmern sich nicht um die weder um die Echtheit ihrer eigenen Person, noch um die Echtheit ihrer Position, noch um die Echtheit der Probleme dieser Bevölkerungsgruppen. Und damit kann man sozusagen so eine Gegenrede, wie, glaube ich, diese neue Rechte sie ja führt, gegen die in Anführungsstrichen politischen Eliten, intellektuellen Eliten als sozusagen Rundumschlag formulieren.
Das stimmt.
Und das, glaube ich, da würde ich eben sagen, das hat eben doch sehr viel damit zu tun, mit der Rolle von konkurrierenden Mediensystemen, gerade in dem politischen Diskurs unserer Zeit.
Nämlich, das musstest du mir ein bisschen erklären.
Genau, und damit meine ich, dass ein Teil der Ideologie dieser neuen Rechten immer sowas ist wie staatliche Medien. Ne? Also Medien, die mit der Politik sozusagen Kuschelkurs fahren. Ja. Ne? Und das ist ja auch immer der Vorwurf, das ist ja auch der Grund, warum die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender in Deutschland eine Zeit lang immer versucht haben, ich weiß nicht, ob sie immer noch tun, aber ja oft genug dann immer Leute von der AfD auch einzuladen in irgendwelche Talkshows, weil man eben das Gefühl hat, man muss diesen Leuten, weil man eben öffentlich-rechtliches Fernsehen ist, auch die Möglichkeit zur Mitsprache geben und dann damit gleichzeitig natürlich so einer Kritik schon begegnet, dass man das eben nie tut, dass man den Leuten eben nie zuhört. Und da wird es, glaube ich, auch unplausibel und unlogisch einerseits. Also sozusagen, das ist das Staatsfernsehen einerseits, staatlich manipulierte Medien und natürlich im Endeffekt auch gekaufte Medien. Also in der neuen Rechten in den Vereinigten Staaten sind es natürlich, ist das natürlich stark gekoppelt an Ideen zur jüdischen Weltverschwörung, ne? Dass halt sozusagen die Medienkonzerne in der Hand sind einer jüdischen Elite und dass das Hollywood in der Hand ist einer jüdischen Autoren und Produzenten und Finanzelite. Und das ist sozusagen, das sind diese Verschwörungstheorien, die neue Rechte in den USA mobil macht und die ja auch aufgegriffen werden in Deutschland. Und dem gegenüber steht dann sozusagen das authentische Kommunizieren der neuen digitalen Medien. Also
also, ja,
Twitter, die also auch wieder amerikanische.
Da sagt jeder was, frei von der Leber.
Frei von der Leber, jeder wird gehört. Mhm. Jeder tippt das so jetzt gerade rein und schickt es raus, wie es gedacht wird. Da wird nichts manipuliert, da steht eben auch nicht ein Akteur dahinter, der vorher zensiert und Auswahl trifft und Selektionsmechanismen sozusagen implementiert. Und das, glaube ich, ist so die Idee. Deshalb auch diese Öffentlichkeit der neuen Rechten über die YouTube-Videos, mhm. die ja ganz bewusst, und da sind wir, glaube ich, sehr stark in meinem Betrieb, wahrscheinlich weniger auf Authentizität setzen als auf Authentizitätseffekte.
Ja,
also ich glaube, dass das heutige Medienzeitalter eben natürlich mit Authentizität auch funktioniert und Authentizität braucht, um für die ZuschauerInnen und den Zuschauer sehenswert und konsumierenswert zu bleiben, interessant zu bleiben, weil das Unauthentische in gewissen
Sparten
einfach nicht langweilig ist oder nicht gefragt ist. Also ist ja jetzt bei einem Hollywood-Katastrophenfilm vielleicht egaler oder bei einem Science-Fiction-Film natürlich egaler als in der politischen Berichterstattung. Ja. Ne? Aber dass man natürlich mit Authentizität eben Kasse machen kann und dass aber dann eben der YouTuber, der zu Hause im Wohnzimmer sitzt, wo das dann so genauso amateurhaft aussieht und authentisch wie bei uns gerade im Hintergrund, dass das natürlich... Und auch das Medium Podcast natürlich zum Beispiel ganz, ganz stark auf so einer Idee fußt, dass alles unvermittelt ist. Und das ist ja genau, also das ist ja der Medienbegriff, ne, dass etwas vermittelt wird schon. Und in dieser Übermittlung bestehen halt verschiedene Möglichkeiten der Manipulation.
Ja,
also, das war jetzt so meine lange Rede zu.
War eine gute lange Rede. Sorry. Ich habe die weitestgehend verstanden, glaube ich. Und ich halte das auch für zielführend. Ein paar Sachen will ich klarstellen. Das erste ist, ich glaube, dass du recht hast, dass die sanfte Rede, ja, ich würde sagen die bedachte Rede, dass die bedachte Rede in den Verdacht gerät, unaufrichtig, also unehrlich zu sein, und dass man dann dagegen hält mit spontanen, lauten, aggressiv formulierten Gegenreden. Da könnte man jetzt sagen, ja, deshalb sollte man lieber gar nicht so sehr diese gemäßigte Rede kultivieren, damit man den Gegner nicht die Angriffsfläche bietet, aha, ihr redet immer so sanftmütig daher. Aber im Grunde genommen ist das ja nur eine Form von Unaufrichtigkeit.
Ach so, ja, okay.
Ja, also da meine ich, muss, und jetzt beziehe ich sehr stark Position, also ich bin ein strenger Vertreter der Auffassung, es gehört zu unserer Kultur und ist eine der wichtigsten Kulturaufgaben, dass wir unsere Rede sozusagen immer im Bewusstsein der Verletzlichkeit, die auf der anderen Seite zu erwarten ist, halten. Ja? Also, ich finde, das ist einer der Gründe, warum ich dieses Thema auch hier vorgeschlagen habe. Wenn man sagt, ich schimpfe über bestimmte Gruppen, ja deshalb, weil das meine echte Meinung ist und das muss mir ja auch erlaubt sein. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk darf das ja nicht. Die tun immer so, als ob das alles gar nicht so stimmte. Aber meine Meinung ist, ne, ist das, dass das so ist. Und wenn ich meine Meinung sage, dann kommt eben dabei etwas Freches dabei heraus. Dann wird natürlich Authentizität in Anspruch genommen. Ne? Und daran sieht man, wie gefährlich Authentizitätsidealisierung ist. Und du hast ja zu Recht gesagt, im Grunde genommen geht es da nur noch um Authentizitätseffekte. Mhm. Ja? Ich meine eben Folgendes fordern zu dürfen. In der öffentlichen Rede hat man immer Rücksicht zu nehmen auf die Würde der beteiligten Gesprächspartner und der besprochenen anderen Menschen. Okay, ja. Und das heißt, wer unter dem Titel ich will authentisch sein, diese Werte verletzt, nämlich die Würde des anderen Gesprächspartners oder die Würde der besprochenen Gruppen oder Individuen, der macht sich aus meiner philosophischen Sicht moralisch fragwürdig.
Und wie gehen wir mit den Leuten um, die das tun, deren Strategie das ist? Auf diese Art und Weise ja den Diskurs zu manipulieren und zu biegen. Das ist sozusagen
das ist meine pragmatische Frage.
Das ist die Frage danach, weil es tun ja eben Leute. Ich finde das als Ideal, glaube ich, also es ist ja so das liberale Ideal so eines guten, funktionierenden Diskurses und so, ne? Aber ich finde das als Ideal ja okay, aber es gibt eben ganz bewusst, von rechts wird das ja ganz bewusst ausgehebelt, genau diese Art zu öffentlich zu diskutieren. Und dann ist die Frage, wo sind da, also ja, ich verstehe das, dann ist halt die Frage, ist glaube ich dann keine Frage mehr von Authentizität vielleicht, sondern eher eine von politischer Strategie oder so, aber wie man dann damit umgeht. Ja. Und da, ich meine, es gibt glaube ich Versuche sozusagen, genau diese Authentizitätseffekte dieser Art von Rede als solche zu entlarven und auch zu parodieren. Das ist dann, glaube ich, sozusagen das Mittel der Wahl, dass wir dann halt viele Comedians haben oder Satiriker oder Parodisten, die sich dann da hinstellen und das tun. Aber ich frage mich immer, ob das so stark und wirkungsvoll ist, wie wir meinen, ist das eine, und ob andererseits nicht wir vielleicht einfach mal erkennen müssen, und dann weiß ich trotzdem nicht, was da die Lösung ist, dass da auch die Grenzen sind, dass genau das Einfallstor ist in diesen liberalen Diskurs.
Ich verstehe das Problem.
Und das ist halt, finde ich, also ist so ein Blatt.
Ich verstehe das Problem.
Übrigens, eine Sache noch, da das ja auch ein Vater-Sohn-Podcast ist, so kannst du dann noch dich sammeln, bevor du daraus was sagst. Total interessant für mich, dass gerade in der Art und Weise, wie du diese Position auch zusammengefasst hast mit meiner Meinung, dass sozusagen dein Vater und mein Opa verstorben ist, auf diese Art und Weise ja auch nochmal irgendwie...
ich dachte an den.
Genau, das dachte ich mir, dass du an den denkst. Und ich musste auch direkt an den denken. Es ist interessant, dass wenn jemand so mit so viel Werbe meine Meinung, das ist meine Meinung, sagt, ich auch immer direkt an meinen Großvater denken muss, den ich nur kurz habe kennengelernt quasi. Die Grenzen, die
Ja, sind stark, ich verstehe, worum es geht. Ich muss nur noch ein bisschen nachdenken. Also, was diese strategische Frage betrifft, bin ich als Philosoph natürlich schnell raus. Mhm. Nicht? Kann da nicht behaupten, dass wir da als Philosophen schon, also ich jedenfalls als Philosoph, da begründete Meinungen vortragen könnte. Und ich will anekdotisch darauf antworten. Ich habe erlebt, ganz vor nicht allzu langer Zeit und ganz überraschend, dass mir jemand, den ich über Dritte kennengelernt habe, mir einen Abend lang eine AfD-Rede gehalten hat. Mhm. Ja? Da war ich einigermaßen unvorbereitet darauf, weil ich das wirklich nicht erwartet hatte in dieser Ecke. Und Gott sei Dank, oder sagen wir mal, interessanterweise ließ ja auch andere Leute gar nicht zu Wort kommen, sodass man gar nicht die Möglichkeit hatte, da viel zu sagen. Ne?
Ja.
Und da habe ich zwar dagegen gehalten, dass es überhaupt nicht meine Position ist und dass das, was er da hält, geeignet wäre als Parteitagsrede bei der AfD. Aber ansonsten musste ich zugeben, ich kann mit dir darüber nicht reden. Mhm. Denn so wie du redest, so kann ich nicht reden, weil ich rede eben diszipliniert und methodisch und versuche Schritt für Schritt die Sache zu klären. Während er mich überschüttete mit seinen ganzen Vorurteilen. Mhm. Ja. Also an dem Abend habe ich gedacht, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was ich kann, nämlich diskutieren, und debattieren. Mhm. In der Debatte kommt es nur darauf an, dass du den Gegner platt machst, mhm. ja, ihn lächerlich machst, ihm unterstellst, er hat ja noch die entscheidenden Quellen gar nicht
zur Kenntnis
genommen. Während in der Diskussion geht es darum, im Wechselspiel sozusagen sich einer Wahrheit anzunähern. Und da bin ich besser. Mhm. In der Debatte fühle ich mich immer unwohl, mhm. weil ich dann denke, wir werden der Sache überhaupt nicht gerecht. Mhm. Wir stehen hier voreinander und schütteln uns gegenseitig kübelweise unsere Vorurteile über den Kopf. Mhm. Da bist du gefragt. Jetzt, du bist nee, ja der ich, Medienwissenschaftler. Ja, ich kann dazu nichts sagen. Ich fühle mich hilflos. Ich habe es erlebt. Mhm. Ich wusste nicht, wie kann man mit so einem Menschen reden.
Nee, es geht mir ganz genauso. Also ich glaube, tatsächlich hat das natürlich damit zu tun, dass, also vielleicht, also das eine ist tatsächlich, dass die politische Debatte dieser Art, naja, die da, sag ich mal, simuliert wird, ja, ist ja nicht im eigentlichen Sinne eine politische Debatte, sondern das wird ja meist privat irgendeine Meinung kundgetan, das hat ja immer sowas von Stammtisch.
Yeah.
Aber das ja, glaube ich, doch trotzdem diesen Regeln folgt, das hat ja eine andere Pragmatik und ist eine andere Praxis tatsächlich, als das sich gegenseitig verstehen wollen.
Ja, und das diskutieren. Wichtig, ja, genau, klar.
Und deshalb bist du Philosoph, ne? Und kein Politiker. Also das, glaube ich, ist halt eben genauso. Und deshalb bin ich, glaube ich, Kulturwissenschaftler und auch kein Politiker. Ich habe das genauso erlebt, ich habe das tatsächlich erlebt, unmittelbar vor der letzten Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten. Du weißt das ja, da war ich ja in den Vereinigten Staaten und saß mal eine Zugfahrt von Philadelphia nach New York City, das dauert so ungefähr 2 Stunden. Neben so einem Businessman, der sich da ganz bewusst neben mich gesetzt hat, hat sich, glaube ich, auch so anhand meines Aussehens orientiert, also zu mir als gesetzt, Linker. Als potenzieller Linker, genau. Und dann musste er natürlich erstmal enttäuschend feststellen, dass ich überhaupt nicht wahlberechtigt bin in den Vereinigten Staaten, aber der hat dann trotz allem gesagt, ah ja, du sitzt ja in diesem liberalen Nest da, an dieser Universität, jetzt, dann hat er direkt relativ schnell gesagt, ich bin Trump-Wähler, so einen wie mich lernst du jetzt normalerweise nicht kennen und jetzt erzähle ich dir mal warum. Und das war genau so, das waren halt 2 Stunden an mich rangerede und es war halt immer, also ich habe dann tatsächlich irgendwann auch versucht, die Authentizitätsfrage zu stellen, denn das finde ich, ich finde ja, Donald Trump ist ein gutes Beispiel für die sozusagen die Komplexität von Authentizität in unserer Zeit, denn das ist ja die ultimative, so eine Hypersimulation des Authentischen, ne, mit allem, also es fängt an mit seinen Haaren, ne, da gibt's einen wunderschönen Artikel zu über die Bedeutung dieser komischen Frisur und das geht aber dann natürlich über diese Twitter-Präsidentschaft weiter und diese unverblümte Rede, für die er ja irgendwie steht und gleichzeitig wissen wir ja, dass er sozusagen der Meister der Verschleierung überhaupt ist, ne, also es gibt niemanden, der das nicht einsehen kann. Also diese ganzen Business-Ventures, die halt alle jetzt sozusagen vor Gericht ausgehandelt werden, von denen man aber nie was hören darf und so weiter. Und natürlich sexuelle Belästigung und Vergewaltigungsanzeigen, die irgendwie unter den Teppich gekehrt werden müssen. Das heißt, wir wissen eigentlich, dass wir über diese Person super wenig wissen. Und das, was wir über die Person wissen, müsste uns eigentlich sehr, sehr viel Angst machen. Also macht mir zum Beispiel auch sehr, sehr viel Angst. Und trotzdem gibt es einen ganzen Teil der Bevölkerung, der das Gegenteil empfindet,
weil
ich ihn als unglaublich echt empfinde, genau deswegen. Und das ist halt so eine Trump-Karte, hätte ich fast gesagt, so eine Trumpfkarte, die ja immer wieder, jede seiner Fehlbarkeiten ist halt authentisch und das ist halt, das macht es so unglaublich komisch. Das zeigt vor allen Dingen auch so die Elastizität dieses Begriffs, glaube ich, wie er gerade funktioniert. Und auch sozusagen die Rolle von Medien, dass er über Twitter gleich unglaublich authentisch wirkt und man aber natürlich sagen kann, ja, aber es ist ja genau so strategische Kommunikation. Die kommt direkt sozusagen aus der Quelle, das wäre dann so das Argument, da sitzen eben nicht die 3 PR-Berater und die 17 Redenschreiber des Politikbetriebs, das ist dann, wie man... Das ist authentisch.
Himself.
Genau. Und das finde ich aber gleichzeitig wissen wir ja, es ist ja trotzdem, gibt es ja ganz viel an dieser Person, die nie er selber nie
sein kann. Also da kann ich verstehe deine, ich verstehe deine Rede. Ich bin da als älterer Herr jetzt nicht so erschreckt. Mhm. Ja, man hat da schon vieles erlebt, obwohl der schon auch ein Gipfel ist in verschiedenster Hinsicht. Jetzt muss ich mich wirklich mal als Philosoph outen. Für mich ist das Ganze Anlass, um über Menschen überhaupt nachzudenken. Und das Problem ist dann nicht dieser Präsident, sondern das Problem ist dann die Leute, die ihn wählen. Und da sehe ich Folgendes am Werke. Ich glaube, dass viele Menschen diesen Politiker wählen, nicht obwohl er so ist, sondern gerade weil er so ist. Mhm. Und das erkläre ich mir so, er erlaubt sich Freiheiten in jeder Hinsicht, auch rhetorisch, aber auch im Handeln, die sich andere Menschen auch gerne erlauben würden und wo ihnen der Mut dazu fehlt, das zu tun. Für viele seiner Wähler ist er gewissermaßen Stellvertreter. Er tut das, er kann sich das erlauben, was sie sich auch gerne erlauben würden. Es gibt so eine Art Bewunderung dahinter, nämlich, dass jemand so authentisch jetzt in diesem Sinne, nämlich rücksichtslos und rein persönlich strategisch agiert. Und die Menschen haben zum Teil das Bedürfnis, das auch zu tun, trauen sich aber nicht. Nun, was ist das für mich als Philosoph? Was bedeutet das? Nun, es bedeutet in meiner Hinsicht, dass solche Phänomene uns deutlich machen, wie viel Arbeit wir noch haben. Mhm. Ja? Wie viel Arbeit noch zu leisten ist, bis noch größere Anteile der Bevölkerung in der Lage sind, solche Dinge zu durchschauen und nicht auf solche Tricks reinzufallen und sich nicht vorzumachen, das ist einer, der ist nur wirklich ein echter Kerl, nicht? Der sagt auch, was er denkt und der tut, was er will, sondern auf den Reflexionsstand zu kommen, so jemand spielt mit einem Begriff wie Authentizität, zerstört ihn aber, indem er ihn von innen aushöhlt. Denn auch Authentizität muss in einem Kontext gesehen werden. Und ich sage ja, der Kontext für mich ist die Würde des Menschen. Und wenn Authentizität... Echtheit.
Sag doch echt.
Ich sage Echtheit. Ich habe es mich...
Hast dich getraut.
Die ganze Zeit. Ich habe mich getraut und jetzt bin ich reingefallen. Ja. Naja, also Echtheit, wenn Echtheit in Konflikt gerät mit anderen hohen Werten, insbesondere mit dem Respekt vor der Würde des anderen, dann muss sie zurücktreten. Das ist kein oberster Wert. Und das zeigt sich in solchen Kontext. Und ich glaube auch wirklich, jetzt ganz ernsthaft, wenn Philosophie eine Aufgabe hat, und ich glaube, Philosophie hat eine Aufgabe, dann ist es die Fortsetzung der Aufklärung. Und das bedeutet für uns Aufklärung über uns als Menschen. Mhm. Dass wir besser verstehen, wer wir sind, auch besser verstehen, wer wir sein sollen und besser verstehen, wie wir dorthin kommen können. Und insofern ist das, was mit dieser Wahl und mit den ganzen nachgeschobenen Quasi-Wahlen in Amerika passiert und anderswo, ein Aufruf oder ein Hinweis darauf, dass noch viel zu tun ist. Dass wir uns einer Illusion hingeben, wenn wir glauben, Aufklärung sei ein Zustand. Mhm. Und da kann man Immanuel Kant zitieren, das mache ich auch gerne. Aufklärung, also dies ist kein aufgeklärtes Zeitalter, sondern dies ist ein Zeitalter der Aufklärung. Mhm. Und das ist ein Prozess. Mhm. Und der ist immer während. Und was da sich abspielt, das macht uns klar. Wir haben noch eine Menge zu leisten. Und manchmal gibt es auch Rückschläge. Nicht? Manchmal gibt es sogar sozusagen Rückfälle in unaufgeklärte oder voraufklärerisches Denken. Aber das darf uns nicht entmutigen.
Ja, und teilweise ist das Teil der Aufklärung. Das muss man auch sagen. Dazu. Also wie Also
die Mediensensation zum Beispiel.
Naja, und auch, man könnte jetzt, wenn man schon Immanuel Kant zitiert, dann müsste man ja auch mal über dessen Frauenbild und das.
Ach so, ja. Ne?
Also, das, ja. Aber das ist vielleicht...
Ne? Gut, da können wir auch mal gerne drüber reden. Also da hat er nämlich auch, was er über Nationen
und Völker
sagt, das ist ganz schlimm.
Genau, deswegen.
Gut, aber das ist 18. Jahrhundert.
Ja,
aber das ist... Es ist aber, gut, aber da würde ich ja nun beanspruchen, bitteschön, würde ich beanspruchen,
das ist authentisch.
Ja, blöd Mann. Also, was ich beanspruchen würde, ist, seitdem ist eben vieles besser geworden.
Ja, okay.
So würden Philosophen heute nicht mehr reden, ja, über die Italiener und die Franzosen, von den Afrikanern ganz abgesehen. Ja? Also, da hat sich ja schon was getan. Aber dann gibt es eben Rückschläge. Nicht? Und dann müssen wir aufpassen. Und, aber
ich glaube, darüber müssen wir tatsächlich mal reden. Über die Aufklärung müssen wir, glaube ich, tatsächlich mal reden. Da sind wir, glaube ich, etwas unterschiedlicher Meinung. Aber das Schlusswort hat es im Prinzip du.
Ja, wollte ich gar nicht.
Ja, war aber super, glaube ich. Und wir sind so bei 50 Minuten.
Gut, dann hören wir mal auf, das kann ja sonst keiner mehr aushalten.
Das hast du jetzt gesagt. Ich fand es aber trotzdem total spannend und schön, wieder mit dir zu reden. Und wir
machen es weiter.
Würde ich auch sagen.
Also ich würde es gerne weitermachen. Mir macht das richtig Spaß.
Ja, aber du hast mich Blödmann genannt. Ich muss jetzt nochmal in mich gehen. Nein, alles gut. Wir auch bald.
Ne? Habe ich Blödmann gesagt?
Du hast Blödmann gesagt.
Tut mir leid. Also ich entschuldige mich.
War authentisch.
Bis dann. Aber gegen deine Würde.
Das stimmt.